Gesundheit, Ernährung, Fitness, mentale Gesundheit. Tipps zum Thema. Gesund und glücklich. Der Lifestyle-Podcast von Kati Belovic.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute tauchen wir ein in ein Thema, das sehr viele Frauen beschäftigt, oft verunsichert, gleichzeitig aber hochaktuell ist. Es geht um Hormone, Wechseljahre, Hormonersatztherapie und bioidente Hormone. Und wer könnte uns besser durch diesen Hormondschungel führen als mein heutiger Gast? Er ist Mediziner, Gynäkologe, Bestsellerautor und vor allem ist er eines, ein echter Hormonexperte. Für viele ist er daher auch der Hormonpapst. Herzlich willkommen, Universitätsprofessor Dr. Dr. Johannes Huber.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass Sie erneut mein Gast sind in meinem Podcast. Das letzte Mal haben wir über Ihr aktuelles Buch gesprochen, Hirnfit bis 100, das Sie gemeinsam mit Unternehmerin Elisabeth Gürtler veröffentlicht haben. Heute stürzen wir uns aber ganz auf das Thema Hormone. Warum sind Hormone eigentlich so entscheidend für unser gesamtes Wohlbefinden?
Weil die Natur ein einziges Ziel hat, nämlich das Überleben und die Reproduktion, die Fortpflanzung. Und dafür hat sie die Hormone geschaffen, einerseits um die Erhaltung der Art zu sichern, oberstes Ziel der Natur, und auf der anderen Seite mit diesen Hormonen auch vor allem die Frau auszustatten, damit sie in der Arterhaltung fit bleibt, damit sie ein besseres Herz hat, eine bessere Seele, damit das Immunsystem gut funktioniert. Das alles ist eigentlich utilitaristisch zu betrachten, um die große Aufgabe der Menschwerdung, der Inkarnation. Jede Ovulation ist ja eigentlich eine Enklave einer Inkarnation, einer neuen Menschwerdung. Um das sicherzustellen, hat das Hormonsystem auch die Aufgabe, nicht nur jetzt die Fortpflanzung direkt zu steuern, sondern auch alles, was drumherum wichtig ist. Den Blutdruck, den Cholesterinspiegel, die Durchblutung, das Immunsystem, den Muskel, den Knochen. Das alles hängt damit letztendlich zusammen. Und das ist auch der Grund, warum die Hormone neben der Reproduktion so viele Systeme im Körper der Frau, vor allem im Körper der Frau, beeinflussen.
Und was passiert hormonell überhaupt in den Wechseljahren und warum treten dabei so viele unterschiedliche Beschwerden auf?
Weil diese Hormonsekretion, die Hormonsynthese in den Eierstöcken abfällt. Allerdings gibt es Frauen, die in anderen Teilen des Körpers, zum Beispiel in der Nebenniere oder auch in den Fettzellen, Hormone auch noch weiter produzieren. Und das erklärt uns, dass nicht jede Frau unbedingt Probleme und Beschwerden in der Menopause haben müssen, aber in etwa sind es 60-70%. Und bei einem Teil davon haben die Beschwerden tatsächlich Krankheitscharakter. Das heißt also, das sind tatsächlich große Beschwerden, die auch die Gesundheit beeinflussen und beeinträchtigen und die behandelt gehören.
Mhm. Muss bzw. soll jede Frau automatisch eine Hormonersatztherapie machen, beziehungsweise für wen ist so eine Therapie empfehlenswert und für wen heißt eher Finger weg?
Also hier gibt es verschiedene Ansichten in der Medizin. Ich vertrete die Meinung, dass dort, wo Beschwerden auftreten, wo der Körper also nach Hormonen ruft im Wechsel, dass man dort Hormone geben soll. Wenn eine Frau keine Beschwerden hat, dann sind meines Erachtens nach die Hormone nicht unbedingt notwendig. Sie kann wahrscheinlich von anderen Quellen ihres Körpers die Hormonproduktion sowieso noch sicherstellen. Aber wenn sie Beschwerden hat, dann soll man unbedingt etwas tun.
Und bei welchen Beschwerden hilft so eine Therapie am besten? Zum Beispiel bei Hitze, Wallungen oder Schlafstörungen? Oder kann man das irgendwie unterbrechen?
Also das Charakteristischste ist, dass die Patientin um 2 in der Nacht aufwacht, schweißgebadet ist und nicht mehr weiterschlafen kann. Und das sind oft Frauen, die am nächsten Tag arbeiten müssen, nicht? Und die dann mit Recht sagen, ich kann es mir nicht leisten, dass ich die halbe Nacht schlafen kann. Um 6 Leute da wecke, ich muss in den Job gehen, nicht? Und bin unausgeschlafen, etc. Also das ist ein Zeichen eines Östrogenmangels und den soll man wirklich beheben. Aber daneben gibt es noch viele andere sehr subtile Beschwerden und Symptome, zum Beispiel Gelenkschmerzen. Die Patientin wacht in der Früh auf und hat Schmerzen in ihren Fingergelenken. Man glaubt zunächst, es ist Rheuma, in Wirklichkeit ist es ein Östrogenmangel und man kann das Östrogen auch nur lokal auftragen. Ein anderer Aspekt ist die Seele. Es gibt viele Frauen, die berichten, sie haben eine wunderbare Familie, sie haben einen sehr netten Mann, aber sie haben plötzlich derartige depressive Verstimmungen, dass sie sich aus dem Fenster stürzen wollen, ohne Grund. Und da weiß man, dass das Progesteron, also das zweite Hormon, über den GABA-Rezeptor, der in unserem Körper im Gehirn eine große Rolle spielt, normalerweise beruhigt. Und wenn dieses Progesteron wegfällt, dann fällt auch dieser Beruhigungsmechanismus weg und die Frau bekommt schwierige Zeiten, schwere Depressionen mitunter und ist dann natürlich auch verständlicherweise bereit, Antidepressiva zu nehmen. Wenn sie die braucht, soll man sie auch geben. Aber oft ist es so, dass eine Hormonbehandlung auch diese Beschwerden, wenn sie zur Menopause auftreten, beseitigt.
Welche Vorteile hat eigentlich eine frühe Therapie, wenn man rechtzeitig beginnt? Und was bedeutet in den Wechseljahren übrigens rechtzeitig? Wann ist rechtzeitig?
Wenn die Blutung ausbleibt, dann ist die Menopause in dem Aspekt, also in dem Intervall von einem Jahr gegeben, beziehungsweise dann beginnt die Postmenopause. Und das hängt meines Erachtens nach nicht nur von der letzten Regel, sondern auch vom Auftreten der Beschwerden ab. Der eigene Körper der Patientin ist nach wie vor der beste Mediziner. Und wenn dieser Körper sich meldet und sagt, mir geht's nicht gut und ich brauche das oder jenes oder ich nehme es und mir geht es wieder gut, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man etwas tun soll. Und man hat prinzipiell so ein Fenster von 10 Jahren, das haben die neuen Studien ergeben. Das ist dieses Window of Opportunity.
Das goldene Fenster, sagt man auch, ist es das?
Ist in etwa und in diesen 10 Jahren kann man beginnen. Nur wenn diese 10 Jahre vorbei sind, dann ist das Fenster für den Beginn geschlossen und dann tut man sich natürlich hart. Und deswegen ist es sicher sinnvoll, rechtzeitig anzufangen und nicht zu lange zu warten. Denn wenn man länger als 10 Jahre wartet mit dem Beginn einer menopausalen Therapie, dann ist es oft schon leider zu spät.
Warum ist es dann eigentlich
zu das Fenster? Weil dann tatsächlich diese berühmten Nebenwirkungen auftreten können, wie Thrombosen zum Beispiel, Veränderungen auch des Gerinnungssystems, Probleme mit der Brust, nicht? Das sind eben die Erkenntnisse der neuen Studie, die gezeigt haben, man muss relativ zeitnah anfangen, wenn die Beschwerden beginnen.
Das wollte ich Sie sowieso fragen, aber weil Sie das Thema jetzt gerade ansprechen. Davor haben ganz, ganz viele Frauen also große Sorge mit Hormonersatztherapie und Brustkrebs. Steht der in Verbindung oder steht eben nicht mehr in Verbindung? Es hat eine Studie gegeben, die ist wieder widerlegt worden. Was ist jetzt wirklich der Stand der Dinge?
Also man weiß von der WHI-Studie, nicht vom Estrogen-Only-Arm, das ist die größte Studie, die wir haben, dass die Verabreichung des Östrogens die Wahrscheinlichkeit des Brustkrebses nicht erhöht, sondern sogar erniedrigt. Es ist natürlich schon so, dass die Krebszelle eine völlig unterschiedliche Konfiguration hat und an ihrer Oberfläche eine Struktur mitunter bildet, die dem Östrogenrezeptor ähnlich ist. Das heißt, mehr oder weniger das Schloss für den Schlüssel Östrogen. Das baut diese Zelle zusammen. Und das ist der Grund, warum dann natürlich das Östrogen selbst, aber das oft auch in der Umwelt, in Kosmetika, Nahrungsergänzungsmittel vorkommen, warum dieses Östrogen dann tatsächlich die Zelle anregt, bösartig zu werden oder die Bösartigkeit weiter fortzusetzen. Ob das Östrogen selbst das bewirkt, da sind die Karten noch offen. Faktum ist allerdings, man muss es so wie jede Hormonbehandlung richtig machen. Man muss auch die Insulintherapie richtig machen. Und wenn man es falsch gemacht hat am Anfang, wie die Lernkurve noch niedrig war, da entstanden auch die Kolonkarzinome, also die Dickdarmkrebse. Also wichtig ist es, richtig zu tun.
Welche Alternativen gibt es Ihrer Meinung nach zur Hormonersatztherapie? Stichwort pflanzliche Präparate, Soja, Rotklee, Mönchspfeffer. Hat das alles irgendwie?
Also ich habe mit meinem lieben sozialistischen Freund, mit dem Seppi Leodolter, ein Buch über die Hormontherapie geschrieben. Und ich sage deswegen sozialistischen Freund, denn wir haben mit dem Johannesevangelium begonnen. Und da steht als erstes drin, am Anfang war das Wort. Und am Anfang jeder menopausalen Beratung muss immer das Gespräch sein. Man muss den Rock des Mediziners ausziehen und den des Kriminalinspektors anziehen. Und dann muss man fragen. Und man kann oft durch das Fragen schon eine Therapie anraten. Und die Veränderung des Lebens zum Beispiel ist oft auch schon eine Behandlung. Zum Beispiel Alkohol zu trinken, nicht in der Menopause. Alkohol stimuliert die Hot Flashes, diese Hitzewallungen. Das Vitamin D lässt das Testosteron steigen. Also es gibt viele Beratungsmöglichkeiten, wo man alleine schon durch das Wort etwas Therapeutisches machen kann. Also am Anfang war das Wort, dann kommt die Pflanze im weitesten Sinn des Wortes, nicht? Und da haben natürlich auch die Pflanzenpräparate ihren Platz. Dann kommen die Hormone und ganz am Schluss erst das Skalpell. Und in dieser Reihenfolge, glaube ich, ist eine Beratung sicher sinnvoll und sie gibt jedem Platz oder allen Möglichkeiten Platz, die helfen. Aber es muss helfen, nicht? Also Labula soll es nicht sein.
Genau. Vitamin D haben Sie kurz angesprochen. Gibt es sonst Mikronährstoffe, die unterstützend sind in den Wechseljahren, die man prinzipiell ganz gut nehmen kann?
Die Isoflavone, nicht? Die Isoflavone, die in Soja vorkommen oder auch in Rotklee. Und die haben einen östrogenähnlichen Effekt und man weiß auch von guten wissenschaftlichen Arbeiten, dass dadurch leichte und mittlere menopausale Beschwerden wie diese Hot Flashes, diese Schweißausbruch gesenkt werden können. Also das wäre zum Beispiel eine Alternative auch.
Ihr hört Gesund und Glücklich, den Lifestyle-Podcast von Kati Belovic.
Heute hat man das Gefühl, man darf sowieso nur mehr bioidente Hormone und Präparate verwenden. Ist das auch wirklich so? Sind sie nun wirklich sicherer als die synthetischen Hormone? Ist man da komplett weg von denen?
Ja, das muss man differenziert sehen. In der Pille sind künstliche Hormone. Die Pille dient der Empfängnisverhütung und dafür braucht man diese künstlichen Hormone. In der Menopause verwendet man die Hormone, die der Eierstock sowieso bildet und die werden alle global als bioident bezeichnet. Das Östrogen, das 17-Beta-Östradiol, ist bioident. Das Progesteron ist bioident. Das Testosteron, wenn man es verwenden würde, ist auch bioident. Und das bekommt man auch auf Krankenschein. Das bekommen Sie mit der E-Card. Das österreichische Gesundheitssystem ist so toll, das muss man schon sagen, dass es auch die bioidenten Hormone über die E-Card zur Verfügung stellt. Es gibt natürlich geschäftstüchtige Menschen, die sagen, wir machen jetzt Werbung für bioidente Hormone und verkaufen die um 70, 80 Euro. Und in Wirklichkeit sind das aber die gleichen, die man mit der E-Card auch bekommen würde. Und das, glaube ich, da muss man die Menschen schon warnen. Und ich habe immer wieder Patientinnen, die ein niedriges Einkommen haben und die zu mir kommen und sagen, ich zahle jedes Monat 140 Euro für diese bioidenten Hormone und ich kann mir das auf die Dauer natürlich nicht leisten. Die gibt es auch auf Krankenkasse. Und man muss sich hier wirklich hüten, dass man in die Fänge von solchen Werbetrommeln kommt, die vorgeben, die bioidenten Hormone zu haben und die auch teuer verkaufen. Bioident ist das, was der Körper selbst herstellt und das kriegt man auch mit der E-Card.
Jetzt gibt es Tabletten, es gibt Pflaster, es gibt Gel, Kapseln, Spray, da soll sich mal jemand noch auskennen. Welche Hormone nehme ich am besten oral, welche besser transdermal, also als Pflaster, Gel oder Creme?
Wie sehen Sie das? Na, hier beginnt natürlich schon die Wichtigkeit von Kolleginnen und Kollegen, die sich auskennen. Denn die transdermale Applikation hat den Vorteil, dass sie die Leber umgeht. Sie ist auch besser bei Migräne zum Beispiel und bei Kopfweh. Mit den oralen Hormonen können Sie zum Beispiel den Cholesterinspiegel besser senken als mit den transdermalen. Wenn Sie intravaginal das Hormon anwenden, dann haben Sie vor allem einen Effekt gegen die Trockenheit, die ja bei manchen Frauen wirklich ein großes Problem ist. Die berichten, sie haben einen sehr netten Mann, aber es tut bei jedem Geschlechtsverkehr weh, weil alles so trocken ist. Hier wird man intravaginal applizieren. Also man muss sich dann schon natürlich bis zu einem gewissen Grad auskennen, welche Form welche Vorteile hat oder welche Nachteile. Und da kann man dann mit der Patientin reden. Man ist dann mehr oder weniger wie ein Kreisel, der Verschiedenes anbieten kann mit der entsprechenden Aufklärung und man kann es dann der Patientin überlassen, welchen Weg sie einschlagen möchte.
Aber Progesteron zum Beispiel hört man immer wieder, das ist so das Wohlfühlhormon ja und ja. Mit dem beginnt ja auch oftmals so ein Einstieg in die Hormonersatztherapie und da hört man mal schmieren oder schlucken.
Das Progesteron hat 21 Kohlenstoffatome, das heißt, es ist ein großes Molekül und es geht nicht so gut durch die Haut wie das Östradiol, das nur 18 Kohlenstoffatome hat, das wesentlich kleiner ist. Und das ist ein Problem, denn das Progesteron braucht man, wenn eine Frau eine Gebärmutter hat, dass die Gebärmutterschleimhaut nicht zu wuchern beginnt. Und deswegen muss man sicher sein, dass dieses Progesteron auch wirklich ankommt. Und das ist der Grund, warum die Schulmedizin bis heute eigentlich in solchen Konstellationen empfiehlt, das Progesteron entweder intravaginal oder oral einzunehmen, weil beides gibt uns die Sicherheit, dass genug Progesteron im Körper ankommt, damit die Gebärmutterschleimhaut auch wirklich nicht zu wuchern beginnt.
Und Tageszeit, früh, Abend?
Immer ist das am Abend. Immer am Abend.
Weil, hilft auch beim Schlafen, glaube ich.
Weil das Progesteron beruhigt, das besetzt auch den GABA-Rezeptor. Es macht ruhig, macht schläfrig und das Östrogen in ähnlicher Weise. Beide werden ja vom Körper auch präferenziell am Abend und in der Nacht gebildet. Nicht? Da gibt es ja auch einen zirkadianen Rhythmus bei den Hormonen. Deswegen ist es gescheiter, es am Abend zu nehmen.
Und die passende Dosis findet man, indem man sich wahrscheinlich herantastet, oder? Kann man das, nicht gleich?
Nein, man beginnt immer mit der kleinsten Dosis natürlich nicht und titriert es entsprechend der Befindlichkeit nach oben. Die Untersuchung aus dem Blut ist eine Hilfe, nicht? Die Labormedizin gibt uns eine gewisse Assistenz, um sicher zu sein, ob die Dosis auch richtig appliziert wird. Aber generell kann man davon ausgehen, dass man niedrig beginnt und entsprechend der Beschwerden dann nach oben titriert.
Und weil Sie gerade die Blutabnahme auch angesprochen haben, da hört man ja auch immer wieder, wenn man noch einen Zyklus hat als Frau, muss man dann die Blutabnahme an einem bestimmten Tag abnehmen lassen, weil 5 Tage später ist gleich wieder ein ganz anderer Wert da.
Ja, man muss genau wissen, welcher Zyklusteil es war. Wenn man einen Kinderwunsch hat, dann macht man oft die Blutabnahme während der Menstruation, beziehungsweise um die Gelbkörperphase zu analysieren, einige Tage vor Menstruation. Wenn man keinen Zyklus mehr hat, dann ist das relativ egal, wann man ihn macht. Man muss es nur halt bis zu einem gewissen Grad, wenn Blutungen auch auftreten, zuordnen. Allerdings die Analyse und die Interpretation eines Hormonstatus ist oft nicht ganz einfach und setzt ein gewisses endokrinologisches Wissen voraus. Und das ist der Grund, warum es oft von der Tafelrunde der Unbelesenen abgetan wird als nicht notwendig und das ändert sich ununterbrochen. Also wenn man es interpretieren kann, dann ist es eine wertvolle Hilfe, eine Assistenz. Natürlich die beste Hilfe ist die Befindlichkeit der Patientin selbst, aber die Hormonuntersuchung ist eine wertvolle Ergänzung. Allerdings, man muss die Hormonuntersuchungen interpretieren können und das ist die Voraussetzung.
Und wenn man einen tollen Arzt wie Sie hat, der gut interpretieren kann, wie oft macht man einen Hormonstatus?
Naja, am Anfang, bis man richtig eingestellt ist und wenn man richtig eingestellt ist, dann vielleicht einmal im Jahr, wenn überhaupt nicht. Die Befindlichkeit der Patientin ist tatsächlich der beste Hormonstatus. Man muss hineinhorchen in den eigenen Körper und ich bin nach wie vor der Meinung, der beste Arzt, der beste Doktor und auch der beste Hormonstatus ist der eigene Körper, das Bauchgefühl. Das da ist schon etwas dran, meines Erachtens.
Genau. Es nehmen ja auch ganz viele Frauen eine Hormonspirale. Ist dann überhaupt alles erledigt, weil dann kann man gar nichts messen, dann ist ja, oder? Wie schaut es denn da aus? Das ist schwierig, oder?
Schauen Sie, nein, also ich mache aus meiner Seele keine Räubergrube und wenn Sie mich so offen fragen, dann verweise ich Sie auf eine Dokumentation des Spiegels. Der Spiegel, das Hamburger Nachrichtenmagazin, lesenswert. Und dort ist Folgendes zu lesen als Überschrift: Der Vampir im Bauch, die Hormonspirale. Fasst alle Studien zusammen. Die Hormonspirale hat sicher ihre Indikation auch. Starke Blutungen zum Beispiel, starke Schmerzen. Allerdings, bevor man sie sich legen lässt, ist es wahrscheinlich sinnvoll, diesen Artikel durchzulesen.
Okay, gut. Ist alles gesagt eigentlich. Gut. Wie lange darf man eine Hormonersatztherapie überhaupt durchführen? Einmal angefangen bis ans Lebensende?
Nein, die Amerikaner haben hier sehr gute Empfehlungen. Ausnahmsweise könnte man fast sagen, sie meinen, man soll einmal im Jahr Holiday machen. Pause. Pause von den Hormonen und da fragt man den Körper, ob er es noch benötigt. Und wenn er ruft und wenn die Rezeptoren noch vorhanden sind, denn die verschwinden mit der Zeit und wenn Beschwerden wieder auftreten, dann fängt man wieder an. Wenn es einem aber eines Tages ohne Hormone genauso gut geht wie mit den Hormonen, dann ist es nicht mehr notwendig, dann kann man aufhören.
Tipps zum Thema Gesundheit.
Ich nehme an, wie in Wahrheit immer, wenn es um die Gesundheit geht, spielen Ernährung, Bewegung und Stressmanagement auch beim Thema Wechseljahre eine große Rolle.
Das ist richtig. Vor allem der Alkohol zum Beispiel ist in den Wechseljahren sicher ein Problem, auch wegen der Gewichtszunahme, wegen der Hot Flushes. Das weniger Essen ist ganz wichtig. Und wenn man Hormone nimmt, dann ist es sinnvoll, zellulosereich zu essen, also Kraut, Sauerkraut und diese Dinge, die die Probiotika und die Präbiotika in unserem Darm anregen. Denn damit wird eines erreicht, der enterohepatische Kreislauf. Das heißt, das, was verdaut wird, wird noch einmal resorbiert. Der wird reduziert und damit wird die eigene Östrogenkonzentration im Körper auch normalisiert und nicht zu hoch im Körper angesammelt. Und das ist der Grund, warum eine zellulosereiche Ernährung mit Beginn der menopausalen Therapie sinnvoll ist, weil man damit auch die Eliminierung des Östrogens besser steuert und unterstützt.
Macht Sinn, als Frau mit der Mama zu sprechen, wie ihre Wechseljahre waren?
Es ist immer gut, von der älteren Generation etwas mitzunehmen und sich das schildern zu lassen. Nur man wird dann oft hören, dass große Beschwerden vorhanden waren und dass es verlorene Leben waren eigentlich in diesen Beschwerden. Das muss man mit Respekt zur Kenntnis nehmen, mit Respekt allerdings auch mit der Intention, dass man es besser machen könnte und dass man es auch tun soll.
Aber es gibt nicht immer eine genetische Disposition, weil die Mama starke Wechseljahre hatte, dass man als Tochter auch…
Nicht unbedingt, aber die Gene haben hier auch eine gewisse Rolle, das muss man schon sagen. Nicht der Beginn der Menopause, Beginn auch der Pubertät, nicht ob es früher oder später ist, hier gibt es eine gewisse genetische Disposition.
Mhm. Hormone, Hormonersatztherapie und die Menopause, ein so spannendes Thema, darüber könnte man noch ganz, ganz lange sprechen. Zusammenfassend kann man aber bestimmt eines sagen, liebe Hörerinnen, informiert euch, lasst euch beraten und habt keine Angst, die Chancen der modernen Medizin zu nutzen, um auch weiterhin gesund und glücklich zu bleiben. Lieber Herr Professor Dr. Huber, vielen herzlichen Dank für Ihre einmalige Expertise zum Thema Hormone und Frauengesundheit. Es war mir eine Freude und danke vielmals fürs Kommen.
Ich danke für die Einladung noch einmal und alles Gute auch Ihnen.
Danke. Und ich sage danke fürs Zuhören, fürs Abonnieren und für eine schöne 5-Sterne-Bewertung. Und wir hören uns bereits nächste Woche wieder zu einem neuen spannenden Thema rund um unsere Gesundheit. Und bis dahin, bleibt gesund und glücklich.
Das war Gesund und Glücklich, der Lifestyle-Podcast von Kathi Bellowitsch.